wegschauen oder zuschlagen gerecht wie Mose? Man könnte ja fragen, warum sprechen Christen über Gerechtigkeit? Wer an Gott als Schöpfer glaubt, dem wird Gerechtigkeit auf dieser Erde immer wichtiger. Das lesen wir schon im Alten Testament, zwei Sprichwörter, die das auf den Punkt bringen. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Gerechtigkeit erhöht ein Volk oder Gerechtigkeit macht ein Volk groß, aber Unrecht macht ihm Schande. So in Sprüche 14. Und diese Sprüche verbinden den Einsatz für Gerechtigkeit mit dem Glauben an Gott. Gottes Gerechtigkeit, das ist keine Option, kein Luxusgut des Glaubens, sondern es ist ein Ausdruck des Wesens Gottes, dass er seine Geschöpfe versorgt, beschützt, begleitet und dass er das auch durch uns tun möchte. Mancher Christ denkt noch, na ja, das ist im Alten Testament. Aber Gerechtigkeit ist ein biblisches und ein zentrales christliches Thema. Wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Ja, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die hat Jesus am Kreuz durch seinen Tod erwirkt. Und damit ist jeder eingeladen, sich auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu verlassen, sich taufen zu lassen und sein Leben Gott anzuvertrauen, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden und durch Jesus gerecht vor Gott dazustehen. Wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Das Gott-Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften, endet nicht bei der Liebe zu Gott. Sondern Gott ist genauso wichtig, dass du lernst, dich selbst und andere zu lieben. Deshalb, dieses Gebot aus Matthäus 22 steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Und deshalb ist die Mission der Christen auf dieser Welt, in Worten die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben und in Taten der Liebe Menschen zu dienen. Unsere Mission besteht aus Evangelisation und Diakonie. Das heißt, Gefangene und Kranke zu besuchen, Obdachlose und Geflüchtete zu begleiten, Kinder zu schützen und für ihr Wohl zu sorgen, sich um Arme und Bedürftige zu kümmern, Gemeinschaft zu leben, ist unsere Mission. Gerechtigkeit, das ist unser Thema. Und das ist parteiübergreifend. Das ist konfessionsübergreifend. Es ist weltumspannend. Ich war vorletzte Woche in Beirut im Libanon. Und dort haben über 200 Menschen aus dem Mittleren Osten darüber nachgedacht, was bedeutet es, Gerechtigkeit zu leben in ihrem Zusammenhängen mit Geflüchteten aus Syrien. Man könnte viel davon erzählen. Wer gern noch tiefer darüber nachdenken möchte, ich empfehle sehr das Buch Warum Gerechtigkeit von Timothy Keller, Gottes Großzügigkeit, soziales Handeln und was ich tun kann, aus dem Brunnen Verlag. Es ist bestellt und wird ab nächste Woche beim Büchertisch sein. Man kann es auch so im Buchhandel erwerben. Ich möchte in dieser Predigt heute jetzt praktisch werden. Wie geht das denn, dass ich durch Gott mich für Gerechtigkeit einsetze? Was kann dabei auch schiefgehen? Wie kann ich lernen, rauszugehen, hinzusehen, mutig zu sein und zu reagieren? Und zur Inspiration zu diesem Thema, Einsatz für Gerechtigkeit, lese ich uns eine alte Erzählung von Mose. Und ich hoffe, dass wir uns in diese alte Geschichte verstricken lassen, wie schon in der Lesung aus Hebräer 11 deutlich wurde, wie Menschen des Glaubens Vorbild sein können. Ich lese uns aus 2. Mose 2, die Verse 11 bis 25. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Land Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester in Midian hatte 7 Töchter. Die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und vertrieben sie. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen, ein ägyptischer Mann rettete uns aus der Hand der Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom. Denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Ja, dieser Einsatz für Gerechtigkeit beginnt mit dem Hinsehen. Ungerechtigkeit sehen, überhaupt Unrecht anzuerkennen, etwas sehen, das bedeutet schon Mitleid entwickeln zu können. Und Mitleid bedeutet der Schmerz eines anderen in deinem Herzen. Mitleid ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Mitleid ruft nach der Tat, nach dem Eingreifen. Und es beginnt mit dem Hinsehen. Wer schaut hin in dieser alten Erzählung? Gott schaut hin. Wir haben es noch im Ohr, am Ende. Gott hört ihr Schreien. Gott hört ihr Schreien. Heißt es am Ende. Na, ganz am Ende. Da bin ich am Ende. Gott hört ihr Schreien und sah die Israeliten. Und daraufhin reagiert Gott. Er ruft Mose in die Wüste, führt ihn zum brennenden Baumbusch und redet zu ihm und sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ich bin heruntergekommen, dass ich sie errette. Und deswegen beruft Gott Mose. Deswegen hat er die Propheten berufen, damit sie gegen Unrecht anpredigen und aufzeigen, wo Umkehr nötig ist. Und deswegen hat er Jesus Christus auf die Erde gesandt, um am Kreuz zu sterben, damit seine Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Weil Gott jeden sieht. Weil Gott Mitleid hat. Weil Gott einen Schmerz empfindet über Ungerechtigkeit. Weil Gott leidenschaftlich hinguckt. Jetzt schauen wir eine Etage tiefer zu Gottes Bodenpersonal, zu Mose. Mose schaut auch hin. 3-mal schaut er hin und 3-mal reagiert er. 2-mal unglücklich und 1-mal ganz günstig. Mose sieht, wie ein Aufseher einen Sklaven schlägt. Mose ist ein Hebräer und gleichzeitig ein Ägypter. Denn er genoss alle Privilegien eines ägyptischen Prinzen dadurch, dass er eben in einem Bastkorb gefunden an den Königshof gebracht wird. Er genoss umfassende Schulbildung, ein bewahrtes Elternhaus. Alle Förderungen und Möglichkeiten hatte er. Und da beginnt schon die Ungerechtigkeit. Denn nicht jedes Kind damals und heute auch nicht wächst gleich auf. Unsere Welt ist nicht strukturell gerecht. Nicht jedes Kind hat die gleiche Chance. Nicht jeder hat die gleichen Startvoraussetzungen. Und Mose, der Ägypter, der muss erstmal hinausgehen aus seinem Palast, um Menschen zu sehen, die unterdrückt werden. Den Hebräer zu sehen, der geschlagen wird. Er muss seine Welt verlassen, um seine Brüder zu sehen. Und vor seiner Haustür beginnt die Welt der Unterdrückung. Solange er sich im Palast so verlümmelt, bekommt er gar nichts Unangenehmes zu sehen. Solange er in seiner Komfortzone bleibt, bemerkt er gar keine Ungerechtigkeit. Aber er geht hinaus und er sieht, ein Aufseher schlägt einen Gastarbeiter. Ist denn das, was er da sieht, ungerecht? Ein ägyptisches Sprichwort von damals sagt, wozu hat ein Mann seinen Rücken? Er gehorcht nur, wenn er Schläge bekommt. Und in einem alten ägyptischen Erziehungsratgeber heißt es, das Ohr eines Jungen ist sein Rücken. Er hört nur, wenn man ihn schlägt. Das war damals legal. Lange Zeit gehörten Schläge zur gängigen Erziehung. Meine eigene Mutter erzählt noch davon, wie der Rohrstock, mit dem sie geschlagen wurde, auf dem Schrank oben lag. Mein Opa aber war kriegsversehrt, hatte nur noch ein Bein und er konnte gar nicht mehr oben an den Schrank kommen, um den Rohrstock zu holen. So musste er meine Mutter bitten, ihr befehlen, den Rohrstock zu holen, damit er dann sie mit dem Rohrstock schlagen kann. Und der Krieg hat ihn hart gemacht. Und er dachte, es ist wie im Zweiten Weltkrieg, durch Schläge erzieht man Kinder. Das ist gar nicht so lange her wie die Zeit der Ägypter. Es ist der Schlagstock der Pyramiden, der die Pyramiden gebaut hat. Ja, man könnte sagen, diese Gewalt hat Gewaltiges vollbracht. Und damals durfte ein Aufseher seinen Diener schlagen, nicht nur in Ägypten. Auch im Alten Testament gibt es Regelungen darüber, welchen Schadensatz ein Herr bezahlen muss, wenn er aus Versehen seinen Diener totschlägt, statt ihn zu schlagen. Wir müssen das begreifen. Nicht alles, was legal ist, ist gerecht. Gesetze unterliegen dem Zeitgeist. Der Sklavenhandel war legal. Die Kolonisation war legal. Die Apartheid in Südafrika war legal. Die Konzentrationslager der Nationalsozialisten in Deutschland waren legal. Es wurde Buch darüber geführt, wer ins KZ gebracht wurde. Was legal ist, ist häufig eine Frage der Macht, nicht der Gerechtigkeit. Mose sieht, wie der Obere den Unteren schlägt. Und damit sieht er, wie ein einzelner Vertreter des Staates einen Arbeiter schlägt. Wie ein Aufseher einen Gastarbeiter schlägt. Die Hebräer waren ja in Ägypten, weil sie vor einer Hungersnot geflohen sind. Die Hebräer waren Wirtschaftsflüchtlinge. Sie waren gern gesehene Gastarbeiter. Man nahm ihre Dienste gern in Anspruch. Aber dann bekamen die Ägypter Angst vor Überfremdung. So heißt es in 2. Mose 1. Und sie erhöhten die Lasten. Sie gingen mit Druck gegen die Gastarbeiter vor, mit Gewalt. Und Mose sieht in einer Situation dieses Unrecht wie in einem Brennglas, wie ein Aufseher, man könnte sagen ein Soldat, ein Polizist, würden wir heute sagen, ein Vertreter des Staates zuschlägt. Und Mose sieht sich nach allen Seiten um, nach vorn und hinten, und als er sah, dass niemand da war, schlägt er selber zu. Moses Mitleid gegen Gewalt, gegen das Unrecht, er meint das gut. Aber er macht es schlecht. Denn mitten im Gefühl mit seinem Bruder und in Solidarität mit dem Unterdrückten wird Mose schuldig. Wer den Mut hat, sich einzumischen, der begeht das Risiko, selbst Unrecht zu tun. Wenn man die falschen Mittel einsetzt, wer sich einsetzt, macht Fehler. Es ist ein Fehler, dem anderen das Lebensrecht zu nehmen. Es ist ein Fehler, einen einzelnen Aufseher zu beseitigen und im Sand zu verscharren, weil am nächsten Tag wird ein anderer Aufseher den Gastarbeiter schlagen. Es ist ein Fehler. Das System ändert er damit nicht. Es ist ein Fehler, denn es macht Mose unglaubwürdig, wenn er gegen Gewalt ist und dadurch Gewalt einsetzt. Wie oft hat jemand von euch schon geschrien, du sollst nicht schreien? Mose sieht hin. Er sieht sich um. Zur Ehrenrettung könnte man sagen, sein sich umsehen könnte auch bedeuten, dass er sich nach Menschen umsieht, die ihm helfen könnten, die mit ihm zusammen diesen Aufseher daran hindern könnten, zuzuschlagen. Denn allein durch Masse sind manche Diktaturen schon zum Einsturz gebracht worden. Aber es ist niemand da und Mose begeht einen Totschlag. An seinen Händen klebt Blut. Und diese Nachricht bleibt nicht verborgen. Am Tag danach, the day after, gestern hat er noch eine Leiche im Sand verscharrt. Er ist schuldig geworden im Kampf gegen das Unrecht. Der nächste Tag, eine neue Chance. Er geht wieder hinaus. Er verlässt seinen Palast, sein geruhsames Leben. Er wagt es wieder hinzugehen, hinzusehen. Und er sieht, wie sich zwei Gleiche schlagen. Zwei Hebräer, Mose und seinesgleichen. Sie streiten sich und anscheinend streiten sie sich nicht nur mit Worten, nein, sie kloppen sich. Schläge gibt es nicht nur zwischen oben und unten, die gibt es auch auf Augenhöhe, mitten unter Brüdern, mitten in der Gemeinde, auf Augenhöhe. Und Mose hat dazu gelernt, Schläge helfen nicht. Mose geht deshalb dazwischen durch Widerspruch. Er stellt den, von dem er meinte, er ist im Unrecht, zur Rede. Er sagt zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Bruder? Eine gute Frage. Warum redest du schlecht über einen anderen? Warum ziehst du über einen anderen her? Warum erzählst du mir das, was du mir da gerade erzählst, über den anderen und was ihm so schlecht dastehen lässt? Warum gibst du deine Munition gegen Herold oder Marita nicht auf? Warum tust du das? Es fordert Mut, so zu fragen, zu widersprechen. Aber Mose hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und der zur Rede gestellte nutzt das sofort aus, nämlich als Ausrede. Der Schläger macht es sich einfach. Wer hat dich eigentlich zu meinem Aufseher gemacht? Wer hat dich denn zum Schiedsrichter über mich gemacht? Wer erlaubt dir überhaupt, mir irgendwas zu sagen? Meinst du, du bist besser? Willst du mich schlagen, wie du den Ägypter erschlagen hast? Und als das Wort Ägypter im Gespräch zwischen den drei Hebräern erklang, da wurde es still. Einsam, eiskalt und still. Jetzt war es in der Luft. Die Schallwellen haben den Satz getragen, Moses Tat war bekannt, nicht verscharrt im Sand. Und er bekommt Angst, zu Recht, denn offensichtlich haben die Hebräer das dem ägyptischen Pharao weitererzählt, wer der Täter war von dem verloren gegangenen ägyptischen Aufseher. Es ist untergleichen ziemlich schwierig, Widerspruch einzulegen. Kritische Fragen zu stellen. Wir erwarten oft makellose Glaubwürdigkeit. Nur wer eine reine Weste hat, der darf mich kritisieren oder dich. Und das ist doch eine feine Ausrede. Wer kann dann noch widersprechen? Wer kann dann noch für Ungerechtigkeit, gegen Ungerechtigkeit ein Wort erheben? Mose hatte Recht, aber er bekam nicht Recht, weil er selbst Unrecht getan hatte. Und er muss flüchten vor seiner Vergangenheit, auch vor seiner fehlenden Selbstkontrolle. Ja, wer den Mut hat, sich einzumischen, der wird auch an seine Vergangenheit geführt und er wird auch an seine Defizite geführt, an seine eigenen Grenzen. Denn Mose ist sensibel für Ungerechtigkeit. Er möchte Konflikte nicht mit Fäusten lösen. Er weiß aber auch, ihm ist schon mal die Hand ausgerutscht. Er hat sich völlig vertan. Gegen Unrecht vorgehen verlangt auch Mut und Übung. Und die Offenheit, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Denn jeder bringt sich selber mit, wenn er den Mut hat, einem anderen etwas zu sagen. Also das war schon die zweite Szene und eigentlich ein zweiter Fehlversuch im Einsatz gegen Ungerechtigkeit. Einmal vergeht er sich in den Mitteln und einmal hört man ihm einfach nicht zu. Also dritter Versuch. Mose gelangt in die Fremde. Als ägyptischer Prinz sitzt er jetzt im Trockenen, nicht bei den Früchten des Palastgartens, in der Wüste, nicht am königlichen Swimmingpool, am Brunnen, nicht mit gebratenem Steak, sondern bei den Ziegen, getrieben von ein paar Frauen zum Brunnen. Aber Mose hat das genaue Hingucken nicht verlernt. Er sieht, wie die Frauen einfach von den Männern verdrängt werden. Bis heute. Mose steht auf gegen das Recht des Stärkeren. Ja, er kommt zur Hilfe. Hier steht, er wird zum Hebräisch Yeshua, er wird zum Retter. Er hat uns gerettet, steht hier. Er verschafft den Frauen Schutz und Raum. Und das begeistert diese Frauen. Wie genau er das macht, wissen wir gar nicht. Vielleicht reicht seine Präsenz gegenüber den Hirten, dass die Hirten die Frauen in Ruhe lassen. Der Mann Mose, Prinz von Ägypten, beugt sich herab. So kommt es bei den Frauen auch an. Sie sagen, ein Ägypter hat uns gerettet. Er tränkt die Schafe, heißt es sogar, und die Ziegen. Er dient den Unterdrückten, er dient den Verdrängten, den an die Seite Gedrängten. Und er verlässt seine Rolle als Mann, als Ägypter, als Prinz. Er beugt sich herab. Er bedient die Frauen und die Ziegen bedient er. Er wird zum Ziegenhirte. So tief beugt er sich herab. Die Frauen können das nicht begreifen. Die erzählen das dem Vater zu Hause und sagt, er hat uns sogar Wasser geschöpft. Nicht die Frau bedient ihn, nein, er den Frauen. Und er hat sogar das Vieh getränkt. Das ist seine Art, sich jetzt gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. Gott sucht Menschen, die hinausgehen, die hinsehen, die mutig werden und die einschreiten und zur Hilfe kommen. Gott sucht Menschen, die den Wert eines anderen nicht danach messen, was er nützt, was er bringt, sondern sich fragen, wie kann ich helfen? Gegen Ungerechtigkeit. Ich sagte, das ist prophetische Rede. Beispielsweise der Prophet Jesaja klagt an in Jesaja 59, jede Redlichkeit wird vermisst. Wer das Böse meidet, wird ausgeraubt. Das hat der Herr gesehen und ihm missfiel, dass es kein Recht mehr gab. Er sah, dass keiner sich regte und war entsetzt, dass niemand einschritt. Er sah, dass kein Mann da war. Würde Jesaja so sprechen, wenn er heute auf die Türkei sieht? Würde er so sprechen, wenn er nach Hongkong sieht? Würde er so sprechen, wenn er nach Kamerun sieht, wo die Boko Haram herrscht? Würde er so sprechen, wenn er bestimmte Dinge in Deutschland sieht? Gott sucht Menschen, die da sind. Gott hat hier Kummer, weil kein Mensch da ist. Kein Mann, der aufsteht, der sich überwindet, dieser Mann zu sein. Keine Frau, die einschreitet. Hab den Mut, dich einzumischen. Ein solcher Mann, eine solche Frau zu sein. Dieser Appell verhallt, auch als prophetische Rede, wenn er nicht vom Geist Gottes getragen wird. Denn weil Gott sich für uns einsetzt, setzen wir uns für andere ein. Weil Gott sich zu uns herabbeugt, fragen wir, wie können wir anderen dienen? Weil Gott uns hilft, wollen wir Menschen helfen. Es ist der Geist Gottes, der uns treiben soll. Weil Gott es sich alles hat kosten lassen, darf es uns etwas kosten. Darf es mich und dir etwas kosten, der Einsatz für Gerechtigkeit. Gib denen, die hungern, von deinem Essen. Und gib denen, die leiden, von deinem Herzen. Was kommt dabei heraus, wenn wir uns einsetzen? Ja, man weiß das nicht vorher. Es kann auch schief gehen. Mose vergeht sich beim ersten Einsatz gegen Unrecht. Massiv. Beim zweiten Mal hört man nicht auf ihn. Beim dritten Mal gelingt es ihm. Beim Einsatz gegen Ungerechtigkeit gibt es ein Risiko, einen Fehler zu machen. Ich habe das selber erlebt. Und eigentlich habe ich gelernt, dass man nicht das Negative illustrieren soll. Aber ich erzähle euch die Geschichte trotzdem, weil sie euch vielleicht eine Hilfe ist. Es war am Hamburger Hauptbahnhof und ich stand, da sind tiefe Abgänge der Treppen, die von unten nach oben gehen. Ich stand oben an der Treppe und ein Mann lief mit dem Portemonnaie in der Hand rasend schnell die Treppe hoch. Er lief die Treppe hoch und ich stand hier oben und in meiner Gewissensüberzeugung war mir sofort klar, das ist ein Taschendieb. Und er ist auf der Flucht mit dem Portemonnaie. Und jetzt ist es an mir, ihn aufzuhalten. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe mich in den Weg gestellt. Er wollte an mir vorbei. Ich habe ihn wirklich gepackt auf den Boden und ihm das Portemonnaie weggenommen. Und dann stand ich da mit dem Portemonnaie in der Hand. Ja, klatsch nicht so früh. Stand da mit dem Portemonnaie in der Hand und der Mann lief nicht weg, das blieb neben mir stehen. Meine Frau stand übrigens auch neben mir, aber gut. Der Mann lief nicht weg und sagte, das ist meins. Ich sag, nein, guck rein, ist mein Personalausweis drin. Dann guck ich, ist da der Personalausweis von dem Mann. Ja, ich lief, glaube ich, rot an. Und dann wurde es schwierig. Denn daneben stand so ein Mensch aus der Hamburger Szene, San Pauli, tätowiert, Goldkettchen. Oh, jetzt fällen sogar noch meine Reichtümer hier raus. Und der gleich, was fällt dir ein, wenn du das mit mir gemacht hast, dann würdest du jetzt... Und ich merkte, es wird brenzlig. zum Glück dem, den ich retten, nein, den ich überführen wollte von seiner Ungerechtigkeit, war ganz friedlich, gab ihm sein Portemonnaie zurück. Ich entschuldigte mich in aller Form, aber verließ den Schauplatz, weil der aus der Hamburger Szene mich eher schlagen wollte. Ich bin leider nicht als Robin Hood des Hamburger Hauptbahnhofes in die Geschichte eingegangen. Es gab auch keine Pressemeldung über die Heldentat, die ich getan hatte. Habe ich danach aufgehört, hinzugucken? Ich war nicht der Held vom Erdbeerfeld. Ich hatte nicht die gute Tat des Tages vollbracht. Aber was folgt daraus? Lieber wegsehen? Lieber überlegen, dass es ja auch falsch sein könnte, was ich mache? Lieber zurückstecken? Und bei Mose ist es ja noch viel krasser, das Unrecht, was er tut, um Unrecht zu bekämpfen. Es stimmt, wir können nicht die ganze Welt retten. Aber jeder von uns kann seinem Nächsten, der unter die Räuber gefallen ist, so wie Jesus es im Gleichnis erzählt, er kann stehen bleiben. Und wir haben Möglichkeiten. Mose hat sich für die unterdrückten Frauen am Brunnen eingesetzt. Er hat damit etwas erreicht. Er hat den Frauen an einem Tag ihre Würde zurückgegeben. Er hat dafür gesorgt, dass sie an diesem Tag nicht die Letzten waren, dass sie früher zu Hause waren. Er hat ihnen geholfen. Er hat nicht bewirken können, dass Männer nicht mehr ihre Frauen schlagen, die Großen die Kleinen verdrängen, das Recht der Stärkeren sich scheinbar durchsetzt. Aber er hat an einem Tag das Recht des Stärkeren durchkreuzt. So wie Jesus durch seinen Tod das Recht des Stärkeren durchkreuzt hat. Und er hat alles an sich übergehen lassen, Jesus bis zum Tod, damit er durch das Gute das Böse überwindet. Wir haben Möglichkeiten als Gemeinde, denn es ist kein neues Thema für uns. Ein Besuchsdienst für Frauen im Gefängnis. Menschen, die Ältere besuchen, Menschen, die Kranke besuchen. Unsere Kindergottesdienste und Seniorenstunden möchten Menschen vermitteln, dass sie wichtig sind, ob sie jung sind oder schon betagt. Wir haben den Kids Club in Fahrenheide und hatten das tolle Glück, am Samstag bei trockenem Wetter für die 3 Stunden ein Fest mit Migrationskindern zu feiern. Wir haben das soziale Kaufhaus Austausch, das jetzt Mitte August eröffnet, in dem wir Menschen helfen wollen, dass sie für wenig Geld Gutes kaufen können und indem Menschen Zeit und Herzlichkeit spenden und natürlich auch Sachspenden geben können. Und wir haben noch mehr Möglichkeiten im Alltag, wenn du rausgehst und hinsiehst. Und deshalb ist Mose für mich ein Vorbild, weil er nicht perfekt ist. Er ist zutiefst Mensch. Und bei seinem Versuch, der Robin Hood des Orients zu werden, scheitert er. Aber er geht raus, er wagt es, er bleibt mutig, er mischt sich ein, er geht dazwischen und er bewegt sich vom eigenen Wohlstand zu den Armen, vom vergnüglichen Leben zum Mitleiden, von der Schuld zur Vergebung, auch die Vergebung, die er selber benötigt. Und Gott begleitet ihn und segnet ihn und schenkt ihm sogar auf der Flucht seine Traumfrau Zippora und ein Kind, Gershom, ich bin ein Fremder gewesen. Und von dort aus sendet er ihn, um das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Nun musst du aber nicht warten, bis du eine solche außergewöhnliche Berufung bekommst wie Mose. Es würde genügen, wenn du darum bittest, dass er dich bewegt aus der Komfortzone, dass er dir die Augen öffnet, zu sehen, was Menschen brauchen. Und dann wirst du Unrecht sehen. Du wirst Menschen sehen, die dein Mitleid brauchen. Und dann wirst du Wege finden, leidenschaftlich, mutig, fantasievoll, diesen Menschen zu helfen, zu widersprechen, dich einzusetzen, dich herabzubeugen. Und wenn dann die Augen des Herzens geöffnet werden, bekommst du wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, als dir vielleicht lieb ist. Aber dann schenkt Gott auch die Kraft, aus seiner Kraft zu dienen, zu helfen. Jesus Christus spricht im Weltgericht, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Mose und dass er ein Volk in die Freiheit geführt hat, unter Einsatz seines Lebens. Wir danken dir für Menschen wie Martin Luther King, wie Mutter Teresa, wie wie Mahatma Gandhi, wie Menschen wie Nelson Mandela, die auf unglaubliche Weise vorgelebt haben, was es bedeuten kann. Und wir danken dir für die Menschen, die wir ganz persönlich kennen, die in unserem eigenen Leben sich für uns eingesetzt haben, die uns gedient haben, die die Bedürfnisse, die wir hatten, erkannt haben, die für uns aufgestanden sind, vielleicht als wir Schüler waren in der Schule oder als Kind von Eltern oder als Erwachsene. Und wir bitten dich, dass wir solche Menschen werden. Einer soll heute dein Nächster sein. Einer, der sonst nicht zählt. Einer, der nicht mehr glauben kann, der sich mit Zweifeln quält. Einer soll heute dein Nächster sein. Einer, dem Leid geschehen. Einer, der keinen Menschen hat, den Gott für sich ersehen. Amen.